der Podcast.
Folge 118, Happy Kiesinger Day.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Folge Lucke und Hengst, mal dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, wie wir Podcast-Profis sagen, quasi heute snackable Content, denn machen wir uns nichts vor, in der großen Politik ist eh nichts los. Ich begrüße, apropos große Politik, ich begrüße den großen Tillmann Lucke in Berlin. Grüße dich.
Hallo und ich begrüße den noch ein bisschen größeren Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Ja, so, also es war, wir haben, also komm, fangen wir mit dem Schnarchthema Nummer 1 an, großer Koalitionskrach. Warte kurz ausschlafen.
So. Genau. Ja, also es naht jetzt die Haushaltsberatung im Bundestag und am 14. November wird die Bereinigungssitzung sein im Haushaltsausschuss. Der wird immer traditionell nachts sein, weil nachts ja die besten Ergebnisse kommen, das wissen wir.
Selbstverständlich, wissen wir ja von der letzten großen Haushaltskrise.
Und von allen Corona-Treffen und von allen EU-Gipfeln wissen wir, nachts ist immer am besten.
Und, denn wir wissen, von der Merkel lernen heißt siegen lernen.
Genau, wer am längsten wach bleibt, der gewinnt am Ende. Und dann wird es eben, also da werden die Haushaltsausschussmitglieder sich nochmal ordentlich fetzen und wer weiß, entweder einigt man sich dann doch noch auf den letzten Metern, weil zwei Wochen später ist ja dann diese zweite und dritte Lesung angesetzt, oder man vertagt es nochmal oder man macht nochmal eine Spitznote, hatte man ja dieses Jahr auch erst 300-500 Mal mit Scholz, Lindner
pro und Habeck. Tag.
Pro Tag. Genau, also das ist, manche sagen, der 14. bzw. der Morgen des 15. November könnte ein Showdown werden, da sind wir gespannt drauf. Das ist nur kleine, als kleine Prognose, aber eine sichere Prognose ist, dass Olaf Scholz nächste Woche, und zwar schon am Montag, einen Feiertag hat, nämlich den Happy Kiesinger Day. Und du weißt, worum es sich da handelt?
Damit ist Olaf Scholz nicht mehr der Bundeskanzler, der am kürzesten im Amt ist.
Genau, das kann ihm jetzt sozusagen fast niemand mehr nehmen.
Genau. Wie lange braucht er, um Erhard zu überholen?
Das wird wahrscheinlich bis Januar dauern. Mhm. Also,
weil der war ja auch nur 3 Jahre. Aber
genau, aber je nachdem, so ein Koalitionsbruch braucht ja dann auch seine Zeit und dann mit Neuwahl und also oder Vertrauensfrage und Neuwahl, das kann ja auch schon mal so 2,5 Monate dauern.
Und das wird ja auch nicht passieren.
Das wird auch nicht passieren. Ja, je nachdem. Also ich meine, aus Sicht der FDP wäre es schon schlauer, so eine Neuwahl zu provozieren, weil sie dann erstens aktiv wird, statt nochmal bis September 25 sich so hinzuschleppen und am Ende dann wirklich unter 5% zu landen oder halt zu sagen, wir haben die Regierung, wir haben euch vor uns, also vor einem halben Jahr uns bewahrt, also wenn man jetzt sagt, die Wahl ist im März, das könnt ihr uns verdanken, dass ihr uns nicht mehr ertragen müsst, und das wäre im Grunde, wenn man jetzt mal einen großen historischen Vergleich nimmt, wie Hitler, der ja als größter Widerstandskämpfer sich selber okay, ich rede hier nicht weiter.
Naja gut, also pass auf. Also mich interessieren jetzt genau zwei Sachen. Also Punkt 1, ich werde jetzt eine Petition starten, liebe Hörenden. Bitte schreibt uns. Und schreibt uns, was das, ich nenne es mal Safe Word der diesjährigen Haushaltsdebatte der dritten Lesung sein wird.
Das Safe Word, wie wird dann abgebrochen, wenn das Wort wird? Nee, im Gegenteil.
Genau. Nein, also welches Wort sollte in der diesjährigen Haushaltsdebatte das Wort sein, das sich durch alle Reden zieht? Kreative Vorschläge, ihr könnt uns gerne schreiben. Ich weiß, ihr werdet es nicht tun. Und dann werden wir eine Petition, wenn da Vorschläge dabei sind, werden wir eine Petition starten an den Deutschen Bundestag. Thema wohnt ja da ganz in der Nähe.
Ja,
kann er denn die 12 Unterschriften da abgeben und sagen, wir möchten, dass in der Haushaltsdebatte dieses Wort auftaucht.
Oh ja.
Ich hätte einen Vorschlag.
Ja?
Strumpfband.
Das klingt doch gut. Also zur Erinnerung, 2022 war es Kapitänsbinde. Das genau. Haben wir in Folge 4 besprochen.
Das ist richtig.
Und dann hatten wir Anfang 2024 wurde ja der Haushalt nachgeholt. In Folge 73 haben wir darüber gesprochen, da waren es die Zirkuspädagogen.
So, und da ist ja Strumpfband nur die konsequente Weiterführung.
Ja.
Punkt 2. Und das bin ich jetzt gespannt. Normalerweise müssten Sie sich nach diesem letzten großen Haushaltskrach noch für ein Dreivierteljahr zusammenreißen, weil erfahrungsgemäß es immer besser ist, aus einer Regierung in die Wahl zu gehen, als aus der Opposition. Es sei denn, man ist in der FDP. Naja, pass auf, das könnte jetzt wirklich passieren, dass die FDP die Ampel platzen lässt und dann versucht, also wenn es so weiterläuft wie bis jetzt, ist eins klar, in den Bundestag kommen sie nicht mehr. Die kommen nicht mal mehr in den Keller vom Bundestag, die sind nicht mal mehr berechtigt, die Heizung zu reinigen. Ja. Also könnte ja das Platzen der Koalition die einzige Möglichkeit sein, sich nur irgendwie als Widerstandskämpfer aufzubauen, einfach um gegen die Grünen zu sein. Das ist ja immer gut, wenn man erstmal gegen die Grünen ist.
Naja, und es würde ja dann einen Prozentpunkt vielleicht reichen, den man dann gegenüber dem der Herbstwahl im Plus wäre, weil es gibt ja eine Klientel, mit der man dabei da punkten kann. Die ist halt sehr klein, aber da kommt es eben darauf an, ob das eben 4 oder 5% sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass Lindner, der hat ja schon mehrmals in seinem Leben gut gepokert, dass der das auch so dann, also es ist nicht ausgeschlossen, dass er die Koalition dann von sich aus aufkündigt. Das würde dann bedeuten, dass Scholz die FDP-Minister entlässt und dann für den Übergang wären wahrscheinlich dann die rot-grüne also Minderheitsregierung und dann Vertrauensfrage und so weiter. Wie gesagt, es dauert alles ewig. Nicht so wie in Großbritannien, wo Rishi Sunak sich einfach den regnerischsten Tag des Jahres aussucht, mitten in Großbritannien und sagt, Neuwahl in 5 Wochen, die verliere ich dann. Nee, bei uns dauert es tatsächlich, also da sind die Fristen ja entsprechend, also die Vertrauensfrage wird gestellt, erst einmal wird sie gestellt, dann 2 Tage später frühestens kann darüber abgestimmt werden, dann nochmal 60 Tage hat der Bundespräsident, nochmal 21 Tage hat der Bundespräsident dann Zeit, um zu entscheiden, ob er die Neuwahl macht oder nicht. Mhm. Er muss sie nicht machen. Kann auch dem Kanzler eine lange Nase drehen und sagen, du musst trotzdem weiter regieren. Und dann nochmal 60 Tage, beziehungsweise bis zum Sonntag, bis zum letzten Sonntag dieser Frist, 60 Tage, kann man dann nochmal ausreizen, die Wahl anzusetzen. Das heißt, insgesamt knapp 3 Monate kann es dauern.
Was wäre jetzt politisch clever? Jetzt mal ernsthaft, nehmen wir mal an, Lindner macht das und übrigens, bloß mal, by the way, hätte Lindner nicht, oder meinst du, er ärgert sich, dass er damals Jamaika hat platzen lassen? Weil unter Jamaika wäre es ihm ja, glaube ich, leichter gefallen zu regieren als unter jetzt.
Ich glaube, dass er sich nicht ärgert. Ich glaube, das wäre auch schlimm geworden, mit so jemand wie Seehofer zu regieren. Hm. Das ist schon auch ein anderes Kaliber, weil da natürlich auch Absprachen eigentlich genauso wenig wert sind wie in der Ampelkoalition.
Okay, dann die nächste Frage. Wenn es jetzt tatsächlich zum Platzen der Koalition kommt, Scholz muss ja die Vertrauensfrage nicht stellen. Mhm. Das heißt, es würde eine Minderheitsregierung, die wahrscheinlich kein Gesetz mehr durch den Bundestag kriegt, denn welche andere Mehrheit, also die Rot-Grün, nehmen wir mal an, Rot-Grün bleibt zusammen, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, wo es selbst das könnten sie sich ja schenken bei einer Minderheitsregierung, aber nehmen wir mal an, Rot-Grün bleibt, weil Scholz ist ja gewählt, also Scholz kriegst du ja nicht weg. Der bleibt Kanzler.
Nur mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, das nicht in Aussicht ist. Also der bleibt auf jeden Fall.
Da müssten sich ja CDU, FDP und AfD zusammentun, um ihn zu stürzen. Und das ist ja extrem unwahrscheinlich.
Also ich glaube, dass Friedrich Merz etwas klüger ist als Thomas Kemmerich und sich nicht zur Wahl stellen würde. Sonst wäre er Kanzler.
Die Aussage, jemand oder etwas ist klüger als Thomas Kemmerich. Also ich glaube, jeder Stein im Thüringer Wald ist klüger als Thomas Kemmerich. Aber zurück zum Thema. So, das heißt, wir hätten dann eine Minderheitsregierung. Das würde ja Folgendes bedeuten. Die würden kein Gesetz mehr durch den Bundestag kriegen. Mhm. Aber es ist ja Wahlkampf. Es wäre ja sowieso, es würde ja jetzt sowieso das ganze nächste Jahr nicht mehr regiert werden. Nach diesen abgeschlossenen Haushalt passiert doch nichts mehr.
Naja, ganz so ist es nicht. Es ist ja schon immer diese ganzen Gesetzentwürfe, die jetzt noch unterwegs sind, also in der Bundesregierung, dann gibt es ja diesen komplizierten Weg. Erstmal muss der Bundesrat eine Stellungnahme abgeben und dann kommt es ins Parlament und dann in die Ausschüsse, bla bla bla. Und dann, davon gibt es ja noch eine Menge. Ich erinnere nur an die Staatsleistung für die Kirchen, dann gibt es noch das Thema Abtreibung, dann alle möglichen Reformen des Bürgergelds noch, die bleiben dann hoffentlich tatsächlich auf der Strecke. Aber ansonsten, da ist schon noch viel und meistens ist ja wirklich in jedem Jahr die Sitzung mit den meisten Gesetzen ist meistens der Donnerstag oder der Donnerstagnacht vor der Sommerpause, also Anfang Juli. Und das ist in Wahljahren so. Also da machen sie dann nochmal alles. Da wird dann nochmal alles aufgekehrt, was man noch so übrig hat, weil dann gibt es ja das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, wenn was über eine Wahl hinaus in den Ausschüssen sich befindet, dann verschwindet es einfach. Also es wird nicht weiter behandelt nach der Wahl vom nächsten Bundestag, weil
es sei denn, der neue Bundestag bringt es auch wieder aufs Tapet.
Genau, aber es gibt immer auch wieder Gesetze, die halt vor allem dann, wenn eine vorgezogene Neuwahl ist, die halt einfach verschwinden, ohne dass es, also einfach weil sie zu lang rausgezögert wurden.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass, also ich meine aber, anstelle von Scholz wäre ich ja interessiert, bis zur regulären Bundestagswahl im Amt zu bleiben. Weil dann setzt ja für mich, jetzt als Laie, ein schöner Effekt ein. Scheiß mal auf die Gesetze, das können wir auch nach der Wahl machen. So. Ja. Dann setzt ja ein schöner Effekt ein. Scholz geht mit dem Amtsbonus gegen Lindner vor. Der Böse hat die Koalition platzen lassen. Es lag nicht an mir. Ich bin hier, ich bleibe meiner Verantwortung treu. Ich könnte mir vorstellen, dass das wesentlich besser funktioniert, als wenn jetzt, es hat ja weder die SPD noch die Grünen, noch, also gut, die FDP vielleicht, aber es hat auch die Linkspartei und es hat keine, gut, die AfD vielleicht auch noch. Aber ansonsten haben ja wenig Parteien, also die Regierungsparteien, sagen wir mal, nur die Regierungsparteien haben kein Interesse an Neuwahlen.
Ja, und die Abgeordneten
dann
auch sowieso
Minuten
nicht.
Vor zum der Beispiel, regulären Wahl.
Als Abgeordneter fällt es schon ins Gewicht, ein halbes Jahr mehr oder weniger im Bundestag zu sitzen und dann rauszufliegen. Das sind ja 10.000 Euro im Monat. Da kann man schon sagen, ich will eigentlich noch bis zum Ende sitzen. Ja, also ist offen, aber ich glaube nicht, dass eine Regierung, die keine Mehrheit hat und kein Gesetz zustande kriegt, so beliebt wäre. Und vor allem, es geht ja auch um den Haushalt, also wenn der jetzt angenommen, der würde nicht verabschiedet werden für nächstes Jahr, das wäre schon eine große Katastrophe, weil alle anderen Gesetze, da kann man sich ja auch noch Mehrheiten dazu holen oder so, gerade so irgendwas zum Thema Abschiebung, wenn man die beschleunigen wollte, dann ja, gut, würde man okay. Schon Stimmen kriegen aus der
CDU auf jeden Fall, aus der AfD.
Und aus der FDP bestimmt auch, also da könnte man, müsste man schon ein bisschen auf die zugehen, aber das würde gehen, aber der Haushalt, das ist halt ein Gesetz, wo traditionell die Opposition nie dafür stimmt.
Ja, ich habe gesagt, ich rede jetzt alles von nach den letzten Haushaltsverhandlungen.
Ja.
Also die sind ja jetzt, wenn das alles so kommt, wieso ist das ja in einem Monat spätestens erledigt. Mhm. Und danach, dieses ganze, also wenn du Olaf Scholz wärst, ich wünsche dir, dass du es nie wirst, aber ja. Würdest du, wenn die FDP aussteigt, würdest du versuchen, bis zur regulären Wahl durchzuhalten oder würdest du die Vertrauensfrage stellen?
Also wenn ich wäre, würde ich die Wahl beschleunigen, also die Vertrauensfrage stellen. Wenn ich Scholz wäre, würde ich es nicht tun.
Genau, das denke ich nämlich auch. Das heißt, selbst wenn Lindner platzen lässt, und machen wir uns nichts vor, Steinmeier und Scholz sind ja so, ich drücke jetzt gerade meine Finger ganz eng aneinander für alle, die uns nur zuhören, ja. Und selbst wenn Scholz die Vertrauensfrage stellt, könnte Steinmeier ja um Scholz einen Gefallen zu tun. Weil, ja, ich weiß, der Bundespräsident hat kein Parteibuch, bla bla bla.
Ja.
Aber trotzdem sagen, nee, pass auf, Leute, also wie gesagt, es würde frühestens, das hast du gesagt, im März würde es frühestens zur Wahl kommen, ne?
Ja, oder Februar, also in Deutschland ist ja traditionell der Herbst die Wahlzeit, wobei es auch schon Wahlen im März, im Januar sogar schon und im Dezember auch schon gab. Aber ja, wie gesagt, man würde, man muss die Vertrauensfrage auch nicht sofort stellen, sondern man kann ja auch sie in einem Monat stellen oder so, sodass man, also in Hamburg ist ja die Wahl für den 2. März angesetzt, das wäre vielleicht so ein Tag, das ist auch, weiß gar nicht, das wird ja kurz nach der Faschingszeit sein, sodass man darauf dann abzielen könnte, da an dem Tag zu wählen, würde
gut,
vielleicht
gehen. Ist ja jetzt auch egal. So, das heißt, wir reden hier wirklich von einem halben Jahr. Das ist ja noch weniger, als es damals bei Schröders Vertrauensfrage.
Da war es ein Jahr, ja.
Genau, so. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Bundespräsident auch plausibel begründen kann, nee, Leute, kommt. Also das halbe Jahr kriegen wir jetzt auch noch rum.
Eigentlich nicht, denn die Wahlvorbereitungen sind ja schon eingeleitet. Viele Wahlkreise haben ja schon ihre Kandidaten. Die ganzen Landesparteitage sind auch angesetzt für, was weiß ich, für Anfang des Jahres, sodass man gar nicht so viel umschmeißen müsste für die Parteien. Also insofern, eine Wahl um ein halbes Jahr vorzuziehen, ist gar kein so großer Verwaltungsakt für alle Beteiligten.
Ja, aber ich meine jetzt begründbar, das ist mir klar, aber ich meine jetzt öffentlich wirksam begründbar.
Ja, also ich glaube, es ist nicht begründbar, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass der noch ein halbes Jahr länger regiert, das ist nicht begründbar. Also das würde auch kein Bundespräsident machen.
Also es hängt an Scholz.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eben was anderes, als Steinmeier 2017 gesagt hat, die Wahl war gerade und bemüht euch bitte noch ein bisschen mehr.
Ja.
Das ist ja was anderes. Da gab es ja auch Alternativen. Und deswegen, ja, also wird spannend, aber ich kann mir es, also ich sag mal, 40% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine vorgezogene Neuwahl kriegen. Stand jetzt.
Was ja auch mal wieder was Neues wäre. Übrigens, da können wir ja mal wieder sehr schön, pass mal auf, jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab da ja so eine ganz krude Theorie. Stimmt nicht hundertprozentig, aber man kann es ja mal durchdeklinieren, ja. Als nächstes wird es ja dann, egal was passiert, wahrscheinlich wieder zu einer großen Koalition kommen. Also zu einer sogenannten großen Koalition, also CDU, SPD unter Führung von Fritze. Vermutlich.
Mhm. Ja.
Schwarz-Grün kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das müsste halt reichen von den Prozentzahlen. Im Moment ist das, glaube ich, nicht.
So, und es ist bis jetzt, bis auf einen einzigen Fall, ist es tatsächlich so, dass ein Regierungswechsel, wenn wir die Ampel jetzt mal als Rot-Grün bezeichnen, bis auf 98 ist ein Regierungswechsel immer von einer großen Koalition, und also du hattest Schwarz-Gelb, große Koalition, Rot irgendwas, Rot-Gelb, mhm. Rot-Grün, wieder eine große Koalition und so. Das Lustige ist, das stimmt in vielen Fällen, nur dass die Zeit der großen Koalition, also diese Zwischenperiode unter der Merkel, extrem lang war.
Ja.
Aber wir sind ja von Rot-Grün in eine große Koalition gekommen, dann gab es ganz kurz Schwarz-Gelb, dann gab es wieder ganz lange eine große Koalition, dann jetzt Rot-Grün-Gelb, so, mhm. und jetzt wird es wieder eine große Koalition geben, bevor es dann vermutlich wieder zu Schwarz-Blau oder Schwarz-Gelb oder sonst irgendwas kommen wird.
Schwarz-Blau.
Naja, was weiß ich.
Okay. Ja, also das ist, ist nach wie vor spannend, kann man sagen. Naja. Ja.
Also du sagst 40%, also 60% Wahrscheinlichkeit bleibt die Regierung bis Ende, also bis, ja,
weil,
in einem Jahr.
Ja, weil es halt Scholz ist, weißt du, die Merkel, mhm. zum Beispiel, da könnte ich mir auch, hätte ich mir eher vorstellen können, dass sie den Bundestag auch irgendwann aufgelöst hätte, oder ja, Schröder sowieso hat er ja auch gemacht, mhm. aber Scholz ist halt wirklich so ein Zauderer, für den ist jeder gewonnene Tag, an dem er nichts tun muss, ein gewonnener.
Ja? Das kann ich gut verstehen.
Ja. Also deswegen, okay. Naja, aber kommen wir mal zur nächsten Wahl, die tatsächlich jetzt ansteht in 2 Wochen. Okay. Die amerikanische Wahl. Übrigens, okay. das ist auch ein interessanter Fakt. Es ist die erste Wahl seit 48 Jahren, in der auf dem Wahlzettel, also Vize oder Präsident, keiner der drei Namen steht, Bush, Clinton und Biden. Also die letzte Wahl, an dem das nicht so war, war 1976. Immer irgendwo war ein Bush mit dabei oder ein Clinton oder ein Biden oder manchmal sogar zwei von den Namen.
Also, und wenn du Biden auch noch rausdeklinierst, war quasi die letzte Wahl, die erste Wahl, wo keiner dieser Namen drauf stand, ne?
Genau, ja.
Nee, stimmt nicht. Obama, Biden.
Obama hatte nee, Biden als Vize.
Ja, also gut, wenn du die drei Namen nimmst, ja, ist krass. Genau. Krass.
Also wirklich Stabilität ist garantiert in den USA sozusagen. Aber es ist auch interessant, wenn man mal auf die Bundesstaaten schaut. Es wird ja jetzt immer gesagt, welche Swing States und wer Pennsylvania gewinnt. Da will ich jetzt nicht den trotzdem sehr guten Wortwitz wiederholen, den ich, den will ich jetzt nicht wiederholen.
Dann aber, haben wir in Pennsylvania.
Ja, genau. Also, das ist tatsächlich, sieht ja so aus, also dass dieser Staat wirklich alles entscheidet. Es ist ja der Swing State mit den meisten Wahlmännern.
Also du meinst, wer Pennsylvania hat, hat die Wahl.
Das wäre so meine Vermutung. Und es ist auch, es ist tatsächlich, wenn man jetzt mal auf die Staaten guckt, wer so in der Geschichte der US-Wahlen, welcher Staat am meisten mit dem Sieger war, das ist New Mexico. Wobei New Mexico ja erst seit ungefähr 100 Jahren zu den USA gehört. New Mexico hat quasi nur in 3 Wahlen daneben gelegen. Illinois und Ohio sind auch noch sehr stark, wobei Ohio seit der vorletzten Wahl kein Swing State mehr ist, weil er eben jetzt knallhart republikanisch ist. Sonst war Ohio tatsächlich nur, also wenn man mal diese große, es gab ja 1964 so einen großen, oder 68 dann so einen großen Dreh, der Parteien, wie die, also dass der Süden plötzlich nicht mehr demokratisch, sondern republikanisch war, das war das Ergebnis der Bürgerrechtsgesetzgebung, dass plötzlich die Republikaner die rassistischere von beiden Parteien waren, was vorher die Demokraten waren. Das ist eigentlich total seltsam. Das wäre wie wenn SPD und CDU einfach ihre Programme austauschen.
Genau. Ja, aber wie gesagt, ich möchte da an der Stelle, das habe ich auch schon im Podcast schon 2-3 Mal gemacht, ein großer Parteienforscher hat ja mal festgestellt, dass im Prinzip das Parteienspektrum in den USA, wenn du das mit unserem vergleichen würdest, wäre die AfD wären die Republikaner und alle anderen Parteien wären die Demokraten.
Ja, sowieso. Ja.
Also das Spektrum der Demokraten reicht halt von links, grün bis CDU. Na,
vor allem von Vogue bis CDU. Und das ist ja auch manchmal ein Problem. Aber was ich sagen wollte, seit dieser Wahl 64, die von Johnson haushoch gewonnen wurde, ist Ohio tatsächlich der beste Bundesstaat gewesen, weil er nur bei der 2020er Wahl daneben lag. Nämlich da wurde Trump gewählt und wurde ja landesweit nicht gewählt. Alle anderen Staaten haben öfter daneben gelegen. Also Nevada und Florida auch noch.
Nevada.
Ja, genau, man spricht es sächsisch aus. Ja, also wie gesagt, Illinois und Ohio noch als sehr Staaten, die oft dazukommen. Und als Gründungsstaat der USA, da liegt Pennsylvania vorne mit nur 11 von, also 59 Wahlen gab es ja bisher und nur 11 davon lag Pennsylvania daneben. Also das ist eigentlich immer der Staat gewesen, der am richtigsten am Präsidenten dran war. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal nach unten guckt, die Statistik, müssen wir zu Ende vorlesen, das Flächenland, was am meisten daneben liegt, ist Mississippi, also knallharter republikanischer Staat.
Und warum? Weil es kein Amerikaner schreiben kann. Du kennst die Eselsbrücke, wie man Mississippi schreibt?
Nee.
Rhythmisch. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I.
Naja, alles doppelt, außerdem eben am Anfang.
Ja, ja, aber also du kannst es diesen Rhythmus. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I.
Ja, okay. Ja. Genau, Mississippi hat also nur etwas über 50% aller Wahlen richtig. Und Alabama auch. Also die beiden liegen beide zusammen hinten. Und wer aber noch weiter hinten liegt, ist Washington D.C. Weil da wurden seit 1964, seit die mitwählen dürfen, das wurde ja die Verfassung geändert, weil es kein Staat ist, aber trotzdem drei Wahlmänner hat, haben immer die Demokraten gewonnen und das haben sie ja nun bei den meisten Wahlen nicht. Also nur Washington D.C. hat nur 43% Trefferquote quasi. Das ist jetzt nur, das finde ich jetzt mal
seit
so.
Seit wann dürfen die mitwählen? Entschuldigung.
Seit 1964.
Naja. Naja, und dafür ist es wirklich schwierig, also muss ich mal sagen. So, was wird gewählt? Der Präsident.
Der Präsident.
Wie viele Präsidenten haben wir letztes Mal aufgezählt?
Alle minus ein.
So, damit sind wir, Thiemann hat was zu korrigieren. Ich mache da wirklich mal irgendwann einen Trenner für.
Ja, es tut mir leid, mir ist es nicht aufgefallen, also ich habe es nicht vergessen, ich habe es nur überlesen, ich hatte es natürlich vorbereitet, ist natürlich. Ja klar, aber du hast mich auch nicht danach gefragt und jetzt frage ich dich.
Warte, jetzt würde mich mal interessieren, wen wir vergessen haben.
Also kannst ich sage nur 1853 bis 57.
Also der Vorgänger von Lincoln.
Der Vorvorgänger.
Vorvorgänger sogar,
also nee, dann weiß ich nicht. Zwischen Fillmore und Buchanan lag natürlich Franklin Pierce.
Natürlich.
Und da, also wer nochmal reinhören will, letzte Folge, da gab es zu jedem Präsidenten einen Nice-to-Know-Fakt. Mhm. Und mein Lieblingsfakt von Franklin Pierce ist, dass er beim Parteitag der Demokraten die meisten Wahlgänge brauchte, um nominiert zu werden. Und da also, darfst du jetzt mal schätzen, wie viele Wahlgänge es gab.
Also das, was jetzt sozusagen Kamala Harris mehr oder weniger im Handstreich gemacht hat und bei Donald Trump bei den Republikanern schon gar nicht mehr nachgefragt wurde.
Genau, also im Grunde seit vielen Jahrzehnten, mindestens seit den 60ern ist es üblich im ersten Wahlgang, weil man die Vorwahlen ja auch alle schon in der Tasche hat und dann alle Gegenkandidaten zurückziehen. Das war früher nicht so. Und beim Parteitag war es tatsächlich früher so ein Auskungeln und zurückziehen oder hin und her geben. Und da darfst du mal raten, wie viele Wahlgänge Franklin Pierce gebraucht hatte.
Das Problem ist, wir sind in den Staaten. Also da ist alles möglich.
Da ist von alles möglich.
20 bis 1500. Ja. Ich versuche mal realistisch zu sein, sagen wir 150.
Nee, also das ist tatsächlich weniger.
Also wie viel hat der letzte Majority Speaker im Repräsentantenhaus, wie hieß der denn?
Ich glaube 15 oder so, ja.
Nee, das war doch ewig viel, oder?
Da fragst du mich jetzt was. Also alles kann ich nun auch nicht.
Wie hieß er denn? Der erst für Trump
Der Abgewählte hieß Kevin McCarthy, der braucht ja auch viel.
Ja, die meine ich, diese Anzahl, die war doch utopisch hoch.
Weiß ich nicht.
Okay.
15 tatsächlich, habe ich
nur
richtig
gesagt. Nur echt? Also gefühlt waren es für mich 150, egal. Genau. Wie viel hat
und
er gebraucht?
Der Pierce brauchte 49.
Okay, ist aber auch.
Wobei amtlich. Sein Gegenkandidat, damals gab es noch die Whig-Partei, also nicht Perücke, sondern W-H-I-G, also es waren so ein bisschen die dann später auch weitgehend zu den Republikanern gewechselt sind, der brauchte 53 und der hatte also sozusagen noch schlechtere innerparteiliche Karten. Das ist also der Fakt zu denen. Außerdem habe ich mich geirrt in der Präsidentennachfolgeregelung Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war sozusagen der Nachfolge, also wenn der Präsident stirbt, dann wird erst der Vizepräsident ins Amt kommen, wenn der dann aber auch weg ist, weil er ja aufrückt, dann nicht der Außenminister, das hatte ich falsch gesagt, sondern der sogenannte Präsident des Senats pro tempore, also eine Art gewählter Senatschef, nicht der Vizepräsident, der ja dem Senat nur dann vor, also der sitzt dem vor und der darf ja nur dann mitstimmen, wenn es einen Patt gibt. Also wenn es 50-50 steht, darf er 51-50 draus machen. Er darf aber nicht 49-50 in ein 50-50 verwandeln. Er hat seine Stimme nur, wenn es einen Patt gibt. Und es gibt aber einen sozusagen, der ist aus dem Senat Ja, meistens so das respektierteste Mitglied der Mehrheitsfraktion oder so. Und das war der zweite in der Thronfolge damals.
Ah ja.
Und den gab es eben zu mehreren bestimmten Zeitpunkten nicht, weshalb man diese Nachfolgeregelung dann ein bisschen ausgefeilt hat. Ja, und ich habe mich geirrt, dass Präsident Tyler, das war ja der drei Söhne nach sich benannte. Und zwei weitere Söhne Robert nannte und zwei nach seiner Frau, habe ich gesagt, aber also das stimmt auch, aber er hatte zwei Frauen. Die eine ist seltsamerweise im Kindbett gestorben. Also er hat nach jeder seiner Frauen ein Kind benannt. Also so schlimm
Okay.
war es nicht, wie ich es gesagt hatte.
Na, aber immerhin.
Immerhin.
Ist ja trotzdem pervers genug, aber für ein Ami.
Für ein Ami.
Okay. So, okay. Es war jetzt gerade große Konferenz der sogenannten BRICS-Staaten.
Ja.
Oder mit Amerika sind wir durch, ne?
Sind wir durch, ja.
Ja, genau. Wie gesagt, 4. November ist die Wahl. Das ist ja in diesem Jahr ein Montag? Nee.
Am 5. November ist die Wahl. Das ist in jedem Jahr ein Dienstag.
Dienstag, genau. So, das heißt, die Frage ist, ob wir bloß mal so, also Amerika wird ja jetzt hier noch eine ganze Weile eine Rolle spielen. Da wird es aber keine Sonderfolge an einem Montag geben. Wir könnten
Nee,
vielleicht eine am
am
Mittwoch
Mittwoch
machen.
machen wir die.
Aber dann
Ich
ist ja
würde sagen,
ein.
direkt nach der Wahlnacht, wo noch nichts klar ist, aber trotzdem machen wir die Sonderfolge.
Oder wir warten halt bis Donnerstag zu unserer regulären Folge, aber wir müssen ja jetzt hier auch im Podcast keine intern erklären. Das können
Ja.
wir ja immer noch. Aber was ich damit sagen wollte, Amerika wird uns weiter beschäftigen und wann da die entsprechende Folge kommt, das werden wir dann, also nächste Woche wahrscheinlich genauer wissen, aber
Gut.
zum Thema zurück. BRICS-Staaten, also Putin hat seine, wie soll man das nennen, seine Lakaien um sich versammelt. Brasilien, ja, und China und alle haben ihm schön entgegengehechelt, bis auf China, die haben verschmitzt geguckt. Warum erzähle ich das? Nichts weiter Spannendes, aber in Moldawien war jetzt ein Referendum. Jetzt könnt ihr euch zu Recht fragen, was ist Moldawien? Moldawien ist so ein kleiner Landstrich, der zwischen der Ukraine und Polen da unten irgendwie noch so drin liegt. Und Moldawien will Putin ja
Ja,
eigentlich auch
genau
haben.
genommen zwischen der Ukraine und Rumänien. Die
Ja, meine ich doch.
Amtssprache ist ja auch rumänisch.
Genau. Und Putin will das ja auch haben, aber dafür muss er erst die ganze Ukraine haben. Und das ist jetzt alles so. Und die haben jetzt abgestimmt, ob sie einen EU-Beitrittsantrag stellen wollen.
Nee,
Ne?
den haben sie ja schon lange. Sie sind ja auch schon Kandidat. Aber ob die EU-Perspektive in die Verfassung geschrieben wird, die man
Ah
ja
ja.
zwar auch immer wieder ändern kann, aber das ist ja schwierig. Und das hat die Ukraine ja auch. Sie hat eine Mitgliedschaft in der EU und der NATO in ihrer Verfassung zu stehen, sodass nicht irgendeiner mit einfacher Mehrheit daherkommen kann und das ändern kann. Und das ist eigentlich das Ziel der Regierung gewesen, das so zu verankern, damit eben ein kommender Präsident, der jetzt noch nicht klar ist, weil es geht in eine zweite Wahl, einen zweiten Wahlgang, damit, ja, es gibt halt wirklich in Moldawien eine starke pro-russische Bevölkerung.
So, gut,
Dazu
dann
gibt es
schalte.
natürlich eine Menge Wahlbetrug auch. Also es gab tatsächlich.
Darum schalte ich jetzt mal zu unserem Korrespondenten in Moldawien, Tilmanolukov. Sagen Sie mal, wie ist es denn ausgegangen?
Ausgegangen ist es ganz knapp 50,4% für die Verfassungsänderung bei einer
Reicht
Wahl.
das?
Ja, das reicht deswegen, weil die Wahlbeteiligung über einem Drittel war. Also die musste über einem Drittel sein, liegt bei ungefähr 52%, also auch nicht so besonders hoch, aber sehr komfortabel drüber. Und wie gesagt, es waren nur ungefähr 11.000 Stimmen, die den Ausschlag gaben. Aber das steht
Okay.
jetzt in der Verfassung, immerhin.
Okay.
Also, wie
Und
gesagt,
Putin
also Moldawien, das hat, weißt du, Moldawien hat ja dann auch noch Transnistrien, das ist ja der Landstrich, der direkt an die Ukraine grenzt, der auch wirklich im Grunde eine russische Provinz ist. Und dann gibt es noch Gagausien, was eigentlich noch ein coolerer Name ist.
Gagausien.
Ja, also die treten ja beim nächsten ESC mit Lady Gagause an.
Oh Gott.
Deren Schwester, das weißt du wahrscheinlich, ist übrigens die berühmteste Nachrichtensprecherin des Landes, nämlich Gundula.
Gause. Das war die letzte Folge von Lucke und Hengstmann. Ich
Und
tue mir das nicht leid.
die berühmteste Sexshop-Kette ist ja auch klar. Aber wir, okay, Entschuldigung.
Wenn du dich nur einmal über mich aufregst.
Aber ich habe das Thema eigentlich nur deswegen vorgeschlagen.
Genau. Ah,
Jetzt haben wir es.
gut. So, ja.
Aber Georgien steht auch an. Georgien ist
Ah ja.
tatsächlich einer der zwei anderen Staaten auf der Speisekarte, von Putin. Und da sieht es schlimmer aus. Also Georgien hat eine Parlamentswahl am Samstag und dort regiert seit ewigen Zeiten ein ein Oligarch, der aber auch ähnlich wie Kaczynski in Polen gar nicht selbst regiert, aber der hat gar kein Amt, der hat einfach nur die Macht, was ja im Grunde auch reicht. Bizina Iwanischwili, und das ist halt ein einfach, also der im Grunde wäre der auch am liebsten eine russische Provinz. Und das Problem ist halt, die Bevölkerung ist ja auch sehr protestaffin. Die haben ja mehrere Regierungen in den letzten Jahrzehnten schon gestürzt. Und die Präsidentin ist eine interessante Person, Salome Zurabishvili. Die ist ja geborene Französin eigentlich. Mhm. Sie stammt, weil die Georgien ist, in Frankreich gibt es eine große georgische Minderheit. Und sie lebte da immer, war 2003 war sie Botschafterin Frankreichs in Tiflis, also in Georgien. Und dann gab es da ja einen dieser Regierungswechsel, der durch einen Volksaufstand zustande kam. Und dann der damalige Präsident Saakaschwili machte sie dann zur Außenministerin. Also musste ihr erstmal die Staatsbürgerschaft geben. Und dann so, ja, bleib doch hier, bist ja eh schon da und bist ja eh schon mit der Diplomatie vertraut. Kennst ja deine ganzen Diplomatenkollegen. Ich meine, es hat ja Vorteile, und das ist eine ausgesprochen proeuropäische Frau, natürlich, und sie ist seit einigen Jahren Präsidentin, hat aber natürlich im Parlament schon ein Impeachment überstanden, weil sie zu proeuropäisch ist. Sie hat eigentlich nichts falsch gemacht, aber sie muss natürlich weg.
Gründe finden sich immer.
Ja, also da ist wirklich zu hoffen, dass diese Idioten mal eins auf den Deckel kriegen in Georgien, weil das Volk ja einfach, es wäre halt eine Einladung an Putin, wenn jetzt die Wahl entsprechend pro-russisch ausgeht. Also da geht es auch um was.
Genau. Gut. Apropos, also wie gesagt, der nächste große Höhepunkt, den wir beide hier hinter uns bringen, ist die Wahl in den Vereinigten Staaten. Das Schöne ist ja, die Wahllokale, das letzte Wahllokal wird geschlossen nach unserer Zeit um...
Das weiß ich nicht, aber in Hawaii wahrscheinlich.
Ja, und das ist ja dann wahrscheinlich schon am 6. Also wie gesagt, wir werden sehen. Es wird spannend.
Ich habe noch zwei kleine Infos.
Ah, okay.
Und zwar, die größte Primzahl der Welt ist entdeckt worden. Weiß nicht, ob du sie vermisst hattest.
Bitte was?
Primzahl.
Ja, ist mir schon klar, aber es gibt eine größte Primzahl. Man muss das jetzt vielleicht ganz kurz erklären.
Naja, das ist halt nicht bewiesen. Also man sucht ja immer weiter, man findet auch alle paar Jahre eine, die noch größer ist.
Also die bisher größte Primzahl.
Genau, also bisher 2018 war die letzte...
Warte, ganz kurz, bevor wir das jetzt ausführen, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, weil wir sind ja hier kein Mathe-Podcast. Primzahlen sind also Zahlen, die nur durch sich selbst oder durch 1 teilbar sind. So ungefähr.
Naja, genau genommen und, also sozusagen 1 ist ja keine Primzahl.
Genau.
Man hat genau 2 Teiler, also nicht einen Teiler wie die 1 und nicht mehr. So ist eigentlich die
Genau, 2 Teiler, ja, das macht ja 1 und halt sich selbst, logischerweise. Ja. So, das sind sogenannte Primzahlen, 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter und so fort. Und man kann die Primzahlen sozusagen, sowas kann man nicht berechnen. Also man kann Primzahlen nicht berechnen, sondern man kann sich nur jede Zahl angucken und gucken, ob die mindestens einen dritten Teiler hat. Wie zum Beispiel die 9, die hat ja dann noch die 3, darum ist das keine Primzahl. Okay, und dann möchte ich jetzt, das ist das Erste, was ich höre, dann lass mich mal wenigstens kurz die Stellen, also ist es denn schon eine utopisch hohe Stellenzahl?
Naja, utopisch nicht, man kann die Stellen schon abzählen, aber du darfst jetzt mal schätzen. Mhm. Also, wie gesagt, die letzte höchste Primzahl wurde entdeckt 2018, und so lange haben die Computer jetzt weitergerechnet und haben eine Zahl gefunden, die die halt noch viel höher ist. Und jetzt darfst du mal die Zahl der Ziffern schätzen.
Da sagst du mir wenigstens, wie hoch die 2018 war.
Die hatte 25 Millionen Ziffern.
25 Millionen?
Genau.
Also eine Zahl mal 10 hoch 25 von mir aus. Also wenn die Kommastelle nach dem ersten mal 10 hoch 25 Millionen. 10 hoch 25 Millionen.
Richtig. 10
hoch 25 Millionen. Naja, dann würde ich jetzt nach Adam Riese 2 im Sinn... dann würde ich sagen, dass wir mindestens einer 10er Potenzstelle weitergehen, also 10 hoch 28 Millionen?
Also 41 Millionen sogar. Ziffern. Und es gibt ja viele Primzahlen irgendwo im Zahlenuniversum, aber am leichtesten lassen sich, das kann ich jetzt nicht erklären, warum, aber am leichtesten lassen sich Zahlen finden, die sogenannte Mersenne-Primzahlen sind. Das ist nach einem Mathematiker benannt, der gesagt hat, es gibt viele Primzahlen, die 2 hoch irgendwas sind, minus 1.
Ah ja, okay.
Also beispielsweise die 31 ist 2 hoch 5 minus 1.
Okay.
Und dieses Muster, also 2 hoch n minus 1, das nennt sich Mersenne-Primzahl. Jetzt, das ist jetzt die 52. Primzahl, die auf diese Weise existiert.
Also sie ist eine Mersenne-Primzahl.
Genau, sie heißt also 2 hoch 136.279.841 minus 1.
Das ist ja auch süß, ja. Ich meine, allein die, allein die Dimensionen, ja. Also was, 2 Millionen, 2 hoch?
2 hoch 136 Millionen und ein paar
Zerquetschte. Und dann so steht da diese Zahl und da kommt da eine 1 und sagt, aber mich musst du bitte abziehen.
Süß. Ja, also wir wollen ja hier genau
sein. Diese 1, ich weiß auch, wie man diese 1 nennt. Olaf Scholz. Ja, egal. So, was hast du noch für eine lustige Nachricht?
Aber ich habe auch eine noch höhere Zahl, und zwar in Indonesien wurde der neue Präsident vereidigt, dessen Vizepräsident übrigens der Sohn des bisherigen Präsidenten ist, muss ja auch irgendwie alles seine Richtigkeit haben, und der hat das zweitgrößte Kabinett der indonesischen Geschichte. Und jetzt darfst du mal raten, wie viele, also wenn man Minister, Vizeminister und dann so Behördenchefs mitzählt, die auch Kabinettsrang haben, wie viele Minister haben die? Also okay. Die Einwohnerzahl ist ja von Indonesien ist ja neunstellig.
Na, dann würde ich sagen, also 8,5-stellig. Also 2 hoch 25 Millionen. Nein, sag, wie viel?
Nein, also das Kabinett hat 125 Mitglieder.
Und liegt damit nur knapp unter dem letzten Kabinett der Deutschen Demokratischen Republik.
Ja, also das Land funktioniert bestimmt bestens, und ich glaube, solange jeder seine eigene Faxnummer hat,
so.
Also Deutschland 2.0.
Finde ich super demokratisch, dass jeder Bürger seinen eigenen Minister hat. Das ist doch super.
Übrigens, die haben ja jetzt eine neue Hauptstadt seit einigen Monaten, die aber noch längst nicht fertig gebaut ist. Also im Grunde doch tatsächlich Deutschland 2.0.
So.
Viel Spaß damit. So, das war es aber jetzt tatsächlich.
Okay,
wir wünschen dem Kanzler einen Happy Kiesinger Day am Montag.
So, ja. Und vielleicht noch einen schönen Ludwig Erhard Day irgendwann im Januar. Wir werden es sehen. Genau, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall nochmal wieder.
Ja.
Und dann werden wir sehen, wie flexibel wir dann auf die übernächste Folge schauen. Ja?
Ja.
Gut.
Bis dann.
Tschüss.